dieser Krise wollen wir von Natur aus etwas tun. Und wenn wir jetzt aber diesen Tunraum, diese Möglichkeit, etwas zu tun, beschnitten bekommen über autoritäre Führung, du darfst nicht selber, sondern ich sag dir, was du zu tun hast, dann verschärfen wir das Krisenerleben. Und das ist natürlich, wenn man jetzt rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht draufschaut, relativ fatal, weil damit geht die Produktivität runter, wenn die Menschen in die Ohnmacht gehen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und der Audiosalon, der freut sich. Er hat nämlich heute einen Besuch, eine Besucherin, die schon mal da war. Und das hat nicht nur uns beiden sehr viel Freude gemacht, sondern wir haben auch wirklich wahnsinnig viel positive Rückmeldungen gekriegt. Und schon damals haben wir zwei uns verabredet und gesagt, wir müssen unbedingt noch häufiger miteinander sprechen. Also, Versprechen eingelöst, hier ist sie. Heute ist Vera Starker zum wiederholten Male da. Und ich sage jetzt schon mal, bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Denn Vera, ich stelle sie kurz vor. Also, Vera ist Bestseller-Autorin. Sie darf also dieses kleine, schnuckelige, rote Bestseller-Schildchen ihr eigen nennen. Das ist wirklich, also unter uns Autorin, sage ich mal. Ja, das ist wirklich was sehr Begehrtes. Sie hat einen Spiegel-Bestseller bisher wirklich produziert und ganz, ganz viele Bücher schon zu New Work, zu Führung, zu New Work gleich nach Branchen differenziert, mehrere Titel. Ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich packe das mal in die Shownotes, dann könnt ihr alle Bücher nachschauen und nachlesen. Aktuell ist sie aber sehr stark in der Diskussion, wobei das klingt immer so ambivalent. Sie ist nicht in der Diskussion, einfach wird viel darüber gesprochen, denn ihr neuestes Buch, ein ko-kreatives Werk, Schluss mit Lustig, ist mindestens so aufmerksamkeitsstark, wie es der Titel verspricht. Es geht darum, wie gelingt es Führungskräften in Zeiten von Krisen, von Polykrisen, denn wirklich gut zu führen, zu navigieren, und müssen wir jetzt nicht mal ganz andere Seiten hier aufziehen? Und über so Sprüche und solche Sprüche spreche ich heute mit Vera. Vera ist übrigens, das vielleicht noch als kleine Information, von Hause aus sowohl Anwältin, Rechtsanwältin, also studierte Juristin, Volljuristin, und auch Wirtschaftspsychologin. An der Stelle verhaspel ich manchmal mich mit Vera. Und es könnte passieren, dass hier und da mal heute gelacht wird. Denn Schluss mit Lustig hat zwar was mit dem Inhalt zu tun, aber nichts mit Veras Persönlichkeit. Sie lacht ausgesprochen gerne und es geht auch schon los. Ich sag hallo, liebe Vera. Herzlich willkommen bei Good Work.
Ich danke
Schön,
dir, Jule,
dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr und muss in der Tat schon lachen.
Geht schon gleich los mit uns zwei. Ja. Ja, und wenn du glaubst, liebe Vera, weil du schon mal hier warst, bist du jetzt diese erste Frage, kommst du so drumherum? Die Frage wird immer gestellt, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, der Tag?
Sehr gut. Also um 6.30 Uhr aufgestanden, dann habe ich mein Yoga gemacht und dann bin ich mit dem Hund rausgegangen und ja, ich mag dieses Wetter sehr gerne, wenn es morgens kühl ist. Der Herbst sich ankündigt und tagsüber noch Sonne.
Wenn der Herbst sich ankündigt, dann wird er noch gemocht. Dann werden überall auf Instagram und so diese Bilder gepostet mit Decke und Tee und Büchern und so. Im März sagen alle, oh, Schluss mit Lustig. Jetzt kann er echt mal sich von dann machen, der Regen und die Kälte und so. Ja. Also das heißt, du bist auch ein aktiver Mensch am Morgen, verordnet oder aus Überzeugung oder aus, weil es dir gut bekommt?
Ich mag das einfach gern. Ich stehe gern früh auf und wenn die Welt noch leise ist.
Ja, das ist sehr schön.
Das mag ich gern.
Wenn die Welt noch den Schlafanzug anhat. Mhm. Ich mag das auch sehr gerne. Vera, wie packen wir denn das Buch am besten? Man, so ein Stück weit, ich sag mal, es ist ja fast eine kleine Netflix-Serie. Also du hast ja deine ganze schöne Serie zu New Work in den verschiedenen Branchen über Architektur, Gesundheitswesen gemacht. Und jetzt kam dieses Buch im diesem Jahr, ich komme schon durcheinander bei deinen vielen Büchern, mit dem Titel Mut zur Zuversicht. Das ist übrigens der Spiegel-Bestseller, das sei nochmal am Rande erwähnt. Und ich glaube, das hat ja eine ziemliche gedankliche Tür aufgestoßen. Vielleicht machen wir nochmal eine ganz kurze Schleife zu dem Buch Mut zur Zuversicht. Was ist so die Kernaussage, die wahrscheinlich die Menschen total von den Stühlen gefegt hat?
Also ich sag mal, das Buch hatte schon so ein bisschen auch selbsttherapeutische Züge. Also es war ein Maß erreicht an Krisenstimmung um mich herum auch, im Job, also in der Beratung, im Coaching, dass ich so gedacht habe, das hat eine Intensität angenommen, das mag ich so nicht haben. Und dann habe ich mich damit befasst, was sind eigentlich diese Empörungsphänomene, wie entsteht dieses auch Deutschland-Bashing, was macht es mit uns? Und habe mir die Studien angeguckt und das waren wirklich krasse Zahlen, wie viele Leute denken, dass Deutschland vor dem Untergang steht. Und das war nicht die Bild-Zeitung, sondern das war das Rheingold-Institut, die das erhoben haben. Und dann habe ich gedacht, stopp, das geht so nicht. Und was könnte eine Antwort sein? Ich mag immer ungern beim Problem stehen bleiben. Und dann haben wir uns, die Katharina Roos und ich, haben uns befasst mit, was ist eigentlich Zuversicht? Das ist ja ein sehr alter Begriff, ist um die 1000 rum belegt schon. Was ist das eigentlich und was braucht man dafür, um das zu werden? Und das war sehr, sehr interessant, dem mal so nachzugehen. Und wir haben ja gesagt, Zuversicht ist eigentlich ein klarer Blick auf die Herausforderungen und das akribische Erarbeiten eines Plans. Also, und sei er noch so klein, sei die Handlungsmöglichkeit auch noch so klein. Und dann war das also für uns selber schon ein Game Changer, dass wir gedacht haben, gut, das müssen wir auch humorvoll machen. Wir haben das mit Zitaten besetzt, aber eben auch viel mit Studien, dass das so einschlägt. Das hätten wir jetzt wiederum nicht gedacht.
Also, es war genau das richtige Buch, genau zur richtigen Zeit. Also offensichtlich habt ihr den Menschen mit dem Titel allein aus dem Herzen gesprochen, aber auch mit der Art und Weise der Aufbereitung. Das sei vielleicht hier auch schon mal erwähnt oder schon mal angemerkt für diejenigen, die uns jetzt zuhören und noch nicht in den Genuss kamen, eines deiner Bücher gelesen zu haben oder eine Folge mit dir gehört zu haben. Es gibt ja so ein paar typische Vera. Moves, ja, sage ich mal. Ein echter Vera-Move ist zum Beispiel, die Aussagen, die du triffst, mit Evidenz zu untermauern. Also das heißt, man findet wahnsinnig viel Studien, auf die du dich beziehst, zum großen Teil auch selbst gemacht oder weiß nicht, zum großen Teil, aber zumindest mal auch eigenpfötig erhoben und ausgewertet in Zusammenarbeit mit Katharina Roos. Also das heißt, du gehörst nicht zu den Autoren, die sagen, oder Autorinnen, die sagen, das habe ich mal so beobachtet und ich glaube, das ist auch recht plausibel, was ja seinen Punkt hat, wollen wir auch mal da stehen lassen, sondern es scheint ja schon dir ein Anliegen zu sein, die Dinge auch empirisch zumindest mal in den Grundlagen belegen zu können.
Ja, das ist mein Qualitätsanspruch auf der einen Seite. Also mein Mann würde jetzt sagen, du hast eine Sucht. Ja? Weil ich verfolge sehr intensiv. Genau, das verfolge ich sehr intensiv. Auch ich finde es einfach super spannend. Nehmen wir das Thema Homeoffice. Ja, nein. Was haben sich da für Fronten gebildet? Das wird total binär diskutiert und kaum einer weiß eigentlich, was wir an Evidenz schon haben. Und das ist dann so interessant, sich das anzugucken und zu sagen, Leute, lass uns mal auf Basis dieser Erkenntnisse das diskutieren. Und schon wird der Diskurs ein anderer. Wir sind nicht mehr so doll bei entweder oder, sondern wir sind bei alles hat Vor- und Nachteile und welche Preise wollen wir eigentlich zahlen. Und diese Qualitätsveränderung über Evidenz, die ist mir wichtig, weil wir kommen einfach in andere Diskurslogiken.
Mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass ich in der Lage bin, die Daten richtig zu deuten. Das ist nochmal eine ganz eigene Kiste. Hatten wir ja auch hier eine Folge mit Katharina Schüller, die ja auch immer diese Unstatistik mit herausbringt und ist nicht leicht, nicht trivial und trotzdem jeden Versuch wert. Also die Diskussion, die wir haben, die ja, und da teilen wir ja auch ganz sicherlich die Haltung, die ja doch sehr schwarz-weiß verläuft. Du hast ein wunderbares Beispiel aufgemacht, kommen wir vielleicht auch später noch zu, das mal wirklich zu unterfüttern. Ein anderer Punkt ist Humor. Warum ist Humor, ich habe mal gelesen, Humor gehört zu den erhabenen Gefühlen. Was hat Humor mit Zuversicht zu tun?
Naja, also ganz viel, weil wenn ich humorvoll bin oder humorvoll auf eine Sache gucke, dann bin ich auf jeden Fall gerade nicht im limbischen Modus. Na, weil ich, also über einen Säbelzahntiger lacht man halt nicht, wenn er vor einem steht.
So, das ist einfach, besser nicht.
Nein, da ist nur Wegrennen angesagt oder auf die Nase boxen. Also insofern ist es schon so eine Art der Selbstdistanzierung, wenn ich humorvoll sein kann. Und Zuversicht ist letztendlich auch eine Form der Selbstdistanzierung, dass ich nämlich sehr wohl wahrnehme, welche Gefühle sind so in mir, was tobt da so und was ist eigentlich meine Antwort darauf? Was könnte ich jetzt tun? Weil Zuversicht ist ein Tun. Und dieser Aspekt der Selbstdistanzierung, der ist für mich, da ist für mich Humor der einfachste Zugang. Ich mache das auch im Coaching, selbst in dramatischsten Situationen, wo Klienten mir wirklich heftige Dinge teilweise auch öffnen, versuche ich an den Stellen, wo es möglich ist, über Humor mein Gegenüber wieder in die Handlung zu bringen. Ne? Weil in dem Augenblick kommen wir ja ganz anders in die Handlung.
Lass uns das mal ganz kurz aufdröseln, weil das finde ich spannend, auch losgelöst jetzt von dem Buch oder von dem, über das wir jetzt gleich noch reden werden. Das heißt also, dadurch, dass ich Humor als stilistisches Mittel einbringen, als, lass es uns sagen, es ist schon eine Intervention dann in dem Setup, was du jetzt beschrieben hast, beim Coaching zum Beispiel, aber auch beim Schreiben. Ich kann ja schlecht mit mir und meinen Geschicken verwickelt, verstrickt sein und gleichzeitig drüber lachen. Also das heißt, ich muss ein Stück zur Seite treten. Wie sagte die schöne Vera Birkenbiel, auch eine Vera, was würde ich witzig finden, wenn ich nicht betroffen wäre?
Ja.
Finde ich eine wunderbare Frage. Typischer Birkenbiel zu sagen, worüber könnte ich lachen, wenn es nicht dooferweise um mich ging?
Ja. Also ich glaube, das krasseste Beispiel, was ich je erlebt habe, ist, was mir so emotional, die Achterbahn, die ich gefahren bin bei dem Film, Das Leben ist schön. Mhm. Ja, also ein wirklich, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, aber ein so traumatisches Geschehen, was geschildert wird und gepaart mit dieser Art von Humor und dann sitzt du da und musst lachen und dann laufen die Tränen und alles auf einmal, aber ne, man bleibt sehr nah am Menschsein. Also Humor hat ja auch was Urmenschliches, finde ich. Genau, und deswegen, ich stehe ja auf den Schultern von Riesen mit Gunther Schmidt und auch Michael Bohne und die sind beide der festen Überzeugung, dass wenn man in Beratung und Coaching den Humor rauslässt, dass man einen Kunstfehler begeht. So, deswegen ist das, und jetzt komme ich auch noch aus dem Rheinland. Also das kommt natürlich noch dazu, gewisse genetische Grundbedingungen. Ja.
Die sind einfach anders verschaltet, die Rheinländer.
Ja, insofern, ich finde, das ist etwas, was wir auf der Habenseite haben, wir Menschen. Was auch Teams auf der Habenseite haben, was auch Unternehmen auf der Habenseite haben könnten. Man darf die Rechnung nicht ohne den Humor machen.
Sehr schöner Satz. Und jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt mal nicht zu sehr auf Mut zur Zuversicht inhaltlich ein. Das wird sich zwar, also was heißt, wird sich nicht verhindern lassen, das will ich gar nicht sagen. Ich sage den Satz nochmal ganz neu. Das ist sogar wunderbar, wenn wir mal da irgendwo landen. Nur in den Fokus würde ich ja gern mit dir über Schluss mit Lustig reden. Und ich glaube, da gibt es ja eine Verbindungslinie. Denn in meiner Beobachtung war es ja so, nach diesem wirklich großen Erfolg, bist du ja noch tiefer eingestiegen in die Untersuchung. Was ist denn da jetzt gerade los in diesem Umgang mit Krisen? Wir kommen natürlich an so Themen wie Resilienz vorbei. Was hilft den Menschen denn? Beziehungsweise, Achtung, was hilft ihnen vermeintlich? Was sind denn beobachtbare Coping-Strategien, womit Menschen, Organisationen derzeit hantieren, um irgendwie diese Krisen in den Griff zu kriegen? Und dann habt ihr, glaube ich, im Sommer nochmal eine Studie gemacht. Vielleicht magst du nur mal ganz kurz, noch nicht die Befunde, das würde ich gern gleich nochmal anders rahmen, aber was habt ihr genau untersucht, Vera?
Also die Katharina Roos und ich, wir wollten wissen, wie sich diese allgemeine Krisenstimmung auswirkt auf Unternehmen. Das war die zentrale Frage, weil wie sie sich auswirkt auf die Gesellschaft, haben wir ja gesehen und haben wir verarbeitet in Mut zu Zuversicht, aber was macht das eigentlich mit den Unternehmen? Und da haben wir knapp über 1000 Leute quasi befragt, davon ungefähr ein Drittel Führungskräfte.
Und das waren Führungskräfte auf allen Ebenen? Also ging das auch ins Top-Management?
Ja.
Okay, also das heißt, wir nehmen das große Wort repräsentativ nicht in den Mund, aber zumindest mal ein Querschnitt abgebildet dessen, was wir in der Unternehmensrealität sehen.
Exakt.
Das heißt, auch große, kleine, mittlere Unternehmen gemischt oder gab es da irgendwie einen Branchenzuschnitt?
Nee, wir haben einfach versucht, so gut wie möglich zu streuen.
Ja. Das gefällt mir auch schon mal gut. So gut wie möglich. Und nicht zu sagen, wir sind super repräsentativ. So, und bevor wir da reingehen, würde ich ganz gerne mit dir mal, weil das macht ihr auch im Buch Schluss mit Lustig, das Wort Krise mal unter das Mikroskop nehmen. Ja, denn ich krieg die Krise, wenn ich von Krise lese. Denn da geht ja wirklich alles kreuz und quer. Was bitte ist der Unterschied zwischen einer Multi, einer Poly und einer Stapelkrise? Weil die Begriffe werden ja jetzt total gerne in den Mund genommen.
Also die, wenn wir mal nochmal einen Schritt zurückgehen, wir sind ja Krisen gewohnt. Also man muss nur in die deutsche Geschichte gucken, da gibt es sehr, sehr, sehr große, sehr elementare und auch sehr schlimme Krisen. Das, was wir aber in der Regel sehen konnten, ist, dass sie voneinander abgrenzbar waren, dass sie zeitlich versetzt lagen, sodass wir da sagen konnten, nach der Krise ist vor der Krise vielleicht, aber es gibt ein stabiles Momentum in der Zwischenzeit. Eine Stapelkrise wiederum, das ist ja ein neueres Phänomen, hieße mehrere Krisen zur gleichen Zeit. Die aber nicht
überlagern sich, ja.
Ja, und die aber nicht per se unbedingt miteinander was zu tun haben müssen, sondern es ist eine Gleichzeitigkeit. So. Und da kommt so ein bisschen die Multikrise rein. Wir sehen das bei der Deutschen Bahn. Ja? Die Brücke stürzt ein, das Bordbistro ist geschlossen wegen Personalmangel und dann geht auch die Klimaanlage nicht. Und man denkt nur, geht eigentlich gar nichts mehr. So, das würde ich sagen, ist eine Multikrise. Ja, weil wir dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit da haben, aber in einem Funktionsraum. So, und der dritte Punkt ist die Polykrise. Das ist ja ein Phänomen, was so Ende der, ich glaube 97, 98 oder so, ist das erste Mal aufgetaucht. Und da geht es um Krisen, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Und das ist das Spezifische, weil eine Stapelkrise, wie gesagt, mehrere Krisen parallel, die aber nichts miteinander zu tun haben können. Polykrise, mehrere Krisen parallel, die miteinander in komplexer Verbindung stehen. Und das macht das Ganze so herausfordernd.
Und sich dann wahrscheinlich eher noch gegenseitig verstärken.
Exakt. Und du weißt, es ist so ein bisschen wie bei so einem Spaghetti-Knoten, wo du dich fragst, also wo ist denn der Anfang, wo ist das Ende, wo muss ich eigentlich dran ziehen? Also dieses ganze Ursache-Wirkungsgeschehen ist ja viel undeutlicher und viel komplexer.
Also hier auch nochmal eine schöne definitorische Abgrenzung. Ab wann würdest du sagen, ist das eine subjektive Zuschreibung, Krise? Ist das also in erster Linie ein Empfinden, eine Zuschreibung von außen, oder gibt es auch sowas wie harte Kriterien, an denen ich festmachen kann, okay, jetzt haben wir eine krisenhafte Situation oder einen krisenhaften Zustand?
Also das ist beides ist richtig. Wir haben ja immer Indikatoren, an denen wir das irgendwie festmachen. Und in der Wirtschaft zum Beispiel ist es, wenn das Wachstum ausfällt, dann sprechen wir von Krise. Das ist in anderen Ländern anders. Die haben andere Parameter. Deswegen ist es nicht eine Krise, sondern wir sagen, dass es eine Krise ist. Wir beschreiben es als Krise. Gleichzeitig gibt es in der Medizin zum Beispiel Zustände, wo man einfach sagt, ne, das sind Parameter, medizinische Parameter. Das ist eine Krise, die ist lebensgefährlich. Insofern würde ich sagen, gibt es beides. Ich habe letzte Woche noch einen Vortrag gehalten in einem Konzern, die normalerweise um die 1,5 Milliarden Gewinn machen und die jetzt im Moment im Kontext dieser allgemeinen Krisenstimmung nur 1,1 Milliarden Gewinn machen. Und es löst im Management eine Krisenstimmung aus. Insofern ist es vor allen Dingen dieses, wie bewerten wir das, was um uns herum passiert, welche Parameter setzen wir an, ab wann rufen wir quasi die Krise aus.
Das klingt ja, dass es sehr sortiert ist. Erlebst du gerade im Moment auch viel eine Inflation oder inflationäre Nutzung? Ich weiß, es klingt nach einer rhetorischen Frage. Ist es auch? Ich frage trotzdem.
Also das Wort ist natürlich gerade im Multigebrauch. Und du hast vorhin gesagt, ich kriege die Krise. Ja, also das ist ja auch schon so ein allgemeiner Sprachgebrauch, wenn die Schlange an der Kasse zu lang ist und man steht da und denkt, ich kriege die Krise. Ja. Und wir eskalieren sprachlich im Moment doch sehr stark. Und deswegen ist auch immer so mein Petitum, und das haben wir auch bei Mut zur Zuversicht versucht, darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, bitte doch mal den Versuch starten, aus der sprachlichen Eskalation schon rauszugehen. Ich kann auch an der Kasse stehen und sagen, das ist eine Zumutung hier. Ja? Man muss nicht direkt eine Krise sein. Und lässt sich natürlich nicht so schön schmettern. Okay, ja. Aber mal selber.
Weil ich das Wort ja sehr mag, Zumutung.
Ja, eine Zumutung. Dass wir mal gucken, inwieweit wir selber sprachlich permanent auch von Krisen sprechen, über Krisen sprechen. Und dann fängt natürlich unser limbisches System an. Ne, dreimal gehört, beim vierten Mal erwarte ich es, beim fünften Mal suche ich es. Also wir bilden gerade auch so krisenspezifische Stereotypen. Und das führt in so Kreisläufe rein, die dann auch noch gruppendynamisch, da geht es dann so richtig zur Sache. Und das Ergebnis ist, hinterher geht es allen scheiße, aber wir sind gut gebunden miteinander.
und das, die Krise verbindet, sagen wir dann auch. Ist es so, dass wir, ich sag jetzt doch mal an der Stelle, wir Deutschen auch ein Talent haben, Dinge noch schlechter zu reden, als sie sind, um uns darüber wieder eine Verbundenheit zu erzeugen? Ist das vielleicht ein Teil unserer vielgerühmten Resilienz? Weil man kann es ja genau auch so rumsehen, dass man sagt, ich baue es mir so blöd, dass ich einen Grund habe, mich zu verbinden.
Also es gibt Unternehmen, wo ich das Phänomen beobachte. Super interessant. Die sagen immer, wenn bei uns Krise ist, dann läuft es super, weil dann halten wir alle zusammen. Ich glaube, ja, grundsätzlich haben wir das ein Stück in den Genen. Wobei ich sagen würde, es gibt durchaus regionale Unterschiede. Ich habe eine ganze Weile in Köln gelebt. Und da war das eben, ich weiß gar nicht, das wievielte Gesetz des Grundgesetzes das ist, aber in Hettner oder Jotjange ist auch eine Lebenseinstellung. Und da wird sehr wenig von Krise gesprochen. Wohingegen in anderen Regionen das quasi zum Stammtischvokabular gehört. Und deswegen würde ich nicht sagen, die Deutschen, sondern schon.
Ja, schon klar.
Aber im Vergleich zu anderen Ländern würde ich sagen, wir haben ein gewisses Talent.
Ein gewisses Talent, ja. Und wir machen uns mal wieder meinen berühmten Knoten ins Taschentuch beim Stichwort Resilienz, weil da hatte ich ja hier auch Professor Drühen, selbst ein Rheinländer, der auch was über das Thema, was wir aus der Zukunft lernen können, berichtet hat, sehr, sehr spannend und inwieweit Visionen uns auch hier im Hier und Jetzt auch sehr stark vorantragen können. Und der sagte, dass die Resilienz was sehr Deutsches ist. Dann kommen wir später zu.
Ja, ich habe mir den Podcast angehört. Ich bin quasi geschult.
Du bist geschult, du bist zumindest mal. Na, wunderbar. Gut. Ein letztes und dann lassen wir auch mal das Wörtchen Krise fallen. Ist es denn zeitlich begrenzt? So, du hast es eben schon mal angedeutet, weil in meiner Vorstellungswelt, also in meinem eher naiven etymologischen Zugang oder Angang, würde ich sagen, eine Krise ist ja nichts, was auf Dauer gestellt ist. Also das insinuiert ja eigentlich schon, dass etwas eine zeitliche Befristung hat.
Absolut. Und ich glaube nicht an die zeitliche Befristung. Ich glaube, dass es das neue Normal ist, das wir hier haben. Das sind Auswirkungen von Globalisierung, das sind Auswirkungen von Klimawandel, von Verteilungskämpfen. Also wir haben bestimmte Grundparameter, die sich nicht verändern werden. Und deswegen ist ja auch unser Angang bei Schluss mit Lustig zu sagen, Menschen können lernen, damit umzugehen. Und es ist jetzt, und auch Unternehmen, Organisationen können lernen, damit umzugehen. Und es ist jetzt Zeit, dass wir das lernen. Und letztendlich, Jule, reden wir ja sehr lange über VUCA schon, zumindest in der Beraterschiene. Und ich würde sagen, jetzt ist es VUCA. Und alle sitzen da und denen fällt die Kinnlade runter und sie sagen, oh Gott, ist das aber widersprüchlich, ist das aber komplex, ist das aber ungewiss, oh je, ist das aber schwankungsintensiv. Also ist ein bisschen theoretische Führerscheinprüfung. Wir kannten alle Schilder und dann sind wir es erstmal im Straßenverkehr und denken, oh Gott. Und da sind wir gerade.
Und hier soll ich jetzt mitfahren? Ja. Nein, hat mich niemand so richtig drauf vorbereitet.
Und deswegen ist die Zeit, jetzt das zu lernen. Sowohl als Individuum, auch in der Gruppe, aber auch in den Organisationen. Wie können wir uns gut dafür aufstellen? Ich kann ja, aus Ungewissheit muss nicht Unsicherheit werden. Das ist keine logische Folge, sondern ich kann lernen, gut mit Ungewissheit umzugehen. Und dann kommt eben ein anderes Gefühl und nicht die Unsicherheit. Und das ist ein Prozess, den wir auf diversen Ebenen quasi vollziehen müssen, sollten.
Ich glaube, jetzt können wir mal das Köfferchen auspacken und mal in die Studie reingucken, die ja dem Buch zugrunde liegt. Und es geht ja im Kern auch um die Frage, welche Form von Autorität oder autoritärer Führung ist denn im Moment angemessen aus Sicht der Mitarbeitenden, aus Sicht der Führungskräfte oder ganz neutral formuliert, lassen wir mal das Wort Autorität erstmal weg. Welche Form von Führung ist jetzt adäquat in Zeiten der Poly-, Multi-, wie auch immer Krise. Erstmal, welches Verständnis von Autorität liegt denn eurer Studie zugrunde? Weil ich frage deshalb nach, ich hatte ja hier auch mal Frank Baumann-Habersack, Autoritätsforscher zu Gast, der sich da ganz intensiv mit beschäftigt. Und er sagt, das ist ja eigentlich immer eine Zuschreibung von außen an Autorität. Es geht um Führen und Folgen, um eine freiwillige Zuschreibung. Habt ihr ein konkretes Verständnis von autoritärer Führung gehabt, bevor ihr losmarschiert seid mit eurem Testapparat?
Na, wir haben es gebildet für die Studie, und zwar über die Fragen, so wie wir sie gestaltet haben. Also ich gebe ein Beispiel, natürlich erstmal von so einer allgemeinen Frage, wo wir ein bisschen das Mindset quasi abfragen wollten. In der aktuellen Krise braucht es mehr autoritäre Führung. Und da haben einfach sehr viele Menschen gesagt, ja. Aber da sind wir sehr nah bei, in der Krise muss der Kapitän die Schotten dicht machen. Das ist so eine Binsenweisheit, die schon die Omas erzählt haben, die wir irgendwie ungefragt übernehmen. Aber dann haben wir differenziert und haben gesagt, in der Krise brauche ich als Führungskraft Durchgriff. Ich möchte keinen Widerspruch haben. Ich möchte alleine entscheiden. Also ich möchte nicht in die Partizipation gehen. Also wir haben das schon auch versucht, so zu spezifizieren, dass dieser feine, aber sehr wichtige Unterschied entsteht zwischen: In der Krise braucht es unter Umständen schnellere Entscheidungen und auch andere Entscheidungen, was richtig und wichtig und ja auch Aufgabe von Führung ist. Und Platz da, hier komme ich. Und ich entscheide das jetzt mal durch und es ist mir shit egal, was du dazu zu sagen hast, mal so in aller Deutlichkeit.
Ja.
Und wir haben halt gedacht, dass eine der Hypothesen für die Studie war, dass unter Umständen die Mitarbeitenden in der Krisenstimmung mehr von dieser Ansageführung, dieses Top-Down, ich sag jetzt mal, was hier Sache ist und du hältst die Klappe, mehr davon haben wollen.
Dieses Narrativ, würde ich sagen, gibt es. Also ich sage nicht, dass es das Bedürfnis gibt, aber das Narrativ gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Und zwar nicht nur aus Sicht der Führung formuliert, sondern auch auf das Phänomen insgesamt geguckt, dass man voraussetzt, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, in Zeiten von Krise eben genau diese Art von Steuerung zu sehen. Eine klare, eindeutige Steuerung, ein von mir aus durchgreifen. Wir brauchen einfach auch mal Entscheidungen. Ich meine, da sind wir ja ganz schnell an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr trennen zwischen Unternehmensrealität und dem, was wir auf der politischen Bühne sehen. Das wabert und meandert ja sowieso ineinander. So, und ihr habt dort genau nachgefragt. Ihr habt euch eben nicht auf das Narrativ zurückgezogen, sondern typisch Vera Manier, sage ich, zusammen mit Katharina, seid ihr losgestiefelt und habt die 1000 Menschen befragt. Und was genau habt ihr rausgefunden?
Also wir hatten diesen kleinen Moment der Sprachlosigkeit, als irgendwie die Daten sich erhellten. Also 2/3 der Führungskräfte äußern ein klares Bedürfnis nach autoritärer Führung. Und das fanden wir einfach einen sehr hohen Wert. Und die Mitarbeitenden wiederum sagen was anderes. Die wollen Cultural Tightness, und zwar in einer mittleren Ausprägung. Das heißt, die wollen eher klare Verantwortungsallokation, die wollen eine größere Vorhersehbarkeit haben und die wollen soziale Regeln und deren Einhaltung.
Ja, und das ist doch hyperspannend. Also es heißt, beide reden vom Gleichen und meinen was anderes. Ja. Ist das so ein bisschen so, wie wenn man Männern offen Frauen, ich komme jetzt mal mit einer Plattitüde oder mit dem Stereotyp, fragt, wünschen Sie sich einen Partner, eine Partnerin mit Sinn für Humor? Wird ja ganz oft sehr weit oben gerankt. Und dann sagen die Männer, ja, Sinn für Humor, ganz wichtig, Frauen auch. Männer meinen damit, sie soll über meine Witze lachen. Und Frauen meinen, er soll gute Witze machen oder ja, über die gleichen Witze lachen wie ich. Beide sagen das gleich, aber meinen was anderes. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich jetzt ihren Reim drauf machen, ob die Analogie total daneben ist oder passt. Egal, Fakt ist, beide reden von dem Gleichen, vermeintlich, meinen aber etwas anderes. Nochmal ein Schrittchen weiter. Ich weiß, ihr habt, glaube ich, eher quantitativ befragt, nur trotzdem kann ich da nicht, da kommt die Sozialforscherin in mir hoch. Glaubst du oder wisst ihr vielleicht sogar, ob Führungskräfte diese autoritäre Führung für angemessener halten oder für wirksamer um sich selbst damit ihre Rolle zu legitimieren oder weil sie das Bedürfnis antizipieren bei den Mitarbeitenden? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also ich kann das ja als dienende Führung sagen, das ist genau das, was die jetzt brauchen. Und ich bin jetzt mal hier der gute Chef, die gute Chefin und der Sache angemessen. Das würden sie vielleicht erzählen. Oder ist es auch ein bisschen so, der Krieg ernährt und stabilisiert den Krieger, den Kriegsherrn?
Also Letzteres. Wir können in den statistischen Daten sehr klar sehen, dass es der Selbststabilisierung dient. Und dass wir einen Abkopplungseffekt haben zwischen den Führungskräften, die diese Selbststabilisierung nutzen, und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Und das ist natürlich relativ fatal, weil dann würden wir zu einer Führung kommen, die nicht passt zu den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Und wir haben das noch ein Stück weiter gesponnen und haben gesagt, wenn Krisenstimmung ist. Und wir haben ja gesehen, dass sogar in den Unternehmen und in Teilen Krisenstimmung ist, die gar nicht betroffen sind von der Krise. Das heißt, wir haben so Placebo-Schmerzen quasi gesehen. Was machen Menschen, wenn sie in der Krise sind? Sie wollen etwas tun. Also selbst die kernlimbischen Reaktionen, Kampf oder Flucht, sind etwas tun.
Und ist eine Handlung.
Ist eine Handlung.
Eine Reaktion zumindest.
Genau. Ja. Und wenn wir das nicht können, fallen wir in Totstellreflex. Genauso wie die Tiere, wie die Säugetiere. Das heißt aber, in der Krise wollen wir von Natur aus etwas tun. Und wenn wir jetzt aber diesen Tunraum, diese Möglichkeit, etwas zu tun, beschnitten bekommen über autoritäre Führung, na, du darfst nicht selber, sondern ich sag dir, was du zu tun hast, dann verschärfen wir das Krisenerleben. Und das ist natürlich, wenn man jetzt rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht draufschaut, relativ fatal, weil damit geht die Produktivität runter, wenn die Menschen in die Ohnmacht gehen. Und das hört sich jetzt so dramatisch an, aber wir sehen diese Effekte auch wieder jetzt in der Rheingold-Studie zum Beispiel, sehen wir sie, dass sich ganz viele Menschen abwenden von der Politik, aber auch von der, ja, vom Staat, sage ich jetzt mal, weil sie sagen, ich habe keinerlei Einfluss, ich kann da nichts tun, also mache ich mein eigenes. Und das ist die Befürchtung, die wir haben, dass wenn dieser Rückfall in die autoritäre Führung käme, und in manchen Organisationen sehen wir ihn sogar, aber wenn er flächendeckender käme, dass wir zu ähnlichen Abkopplungs-, Ohnmachts- und Abwendungsphänomenen kommen. Und dann sind wir ganz schön am Eimer oder im Eimer, wenn wir gleichzeitig darauf gucken, welche Transformationsbedürfnisse in der deutschen Wirtschaft sind.
Überlagern sich da jetzt Dinge, dass wir etwas gespiegelt sehen, was wir auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene sehen, dass das in sehr ähnlicher Weise sich in den Unternehmen fortsetzt?
Das können wir jetzt so aus den Daten nicht sehen, aber das ist eine Annahme von uns, dass das so ist. Und das Schlussfolgern war auch ein Stück weit daraus, dass diese allgemeine Krisenstimmung eben, wie gesagt, in jede Ritze fließt, auch von den Unternehmen. Und letztendlich, wenn man frustriert ist, weil man irgendwie auf die Politik guckt, dann gibt man ja diesen Frust nicht an der Garderobe ab, wenn man das Büro betritt, sondern man hat es ja mit. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Filter, unter dem wir gerade auf alles gucken.
Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wir wollen nicht zu sehr auf die politische Bühne abbiegen. Und trotzdem stelle ich mir jetzt die Frage, es wird ja sehr oft auch dieses Narrativ im gesellschaftlichen Kontext bemüht. Die Menschen wollen einfache das wäre nochmal eine andere Antwort, aber die wollen eine starke Führung jetzt haben. Deswegen wählen sie eben so, wie sie wählen zum Beispiel. Das wäre ja dann damit nicht zu erklären. Also, dass man sagt, sieh doch hin, die Autorität ist doch in, ist doch en vogue. Deswegen wird ja so gewählt. Oder vermutest du, ich weiß, das geben jetzt diese Daten nicht her, vermutest du dahinter nochmal eine andere Motivation?
Also ich sag mal, was den Rechtsruck anbetrifft, den wir da gerade in Deutschland sehen, diesen Zusammenhang sehe ich so nicht. Ich glaube, da sind noch andere, komplexere Fragestellungen, auch historische Fragestellungen spielen da eine große Rolle. Aber ich finde, man muss nur mal bei sich selber gucken, und ich bin ein sehr politikinteressierter Mensch, und ich könnte zwischendurch, deswegen hat er auch Mut zur Zuversicht, selbst therapeutische Wirkung, wirklich vom Sofa aufspringen, wenn ich höre, die Ampel streitet über egal was. Und ich denke, als Bürgerin dieses Landes möchte ich nicht, dass die streiten. Ich weiß, es gehört zur Demokratie dazu, la la la, das wissen wir alles. Aber gerade jetzt, wo es wirklich nicht gut läuft, erwarte ich und zwar nicht nur von der Ampel, sondern auch von der Opposition, dass sie eigene Interessen zurückstellen und Lösungen präsentieren, die es dem Bürger ermöglichen oder den Bürgern Zuversicht zu bekommen. Und das ist das, was nicht passiert. Deswegen muss ich aber nicht einen Putin wählen. Also da ist quasi das, sondern es geht um diese Politikform, aber es geht um das Wie. Und das Wie, was wir gerade sehen, wie gesagt, sowohl auch in der Opposition, das hüben wie drüben, würde Heribert Fassbender jetzt sagen, ist es nicht darauf ausgerichtet, dass die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes Zuversicht schöpfen, dass wir da gut durchkommen. Und das ist das, was problematisch ist. Und dann kommt die Empörung, die Abwendung. So. Und manch einem geht dann auch Richtung Denkzettel. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist deutlich komplexer.
Glaube ich auch, definitiv. Aber trotzdem, ich glaube, den Punkt mussten wir jetzt einfach mal aufgreifen, weil er sich so angeboten hat. Also das heißt, wenn der einzige Sound, der aus der Verantwortungsebene kommt, Streit ist, dann ist die Zuversicht am Boden.
Ja, weil ja, man sieht ja keinen Plan. Und die Zuversicht braucht den Plan. Also wenn man sieht, wie setzt sich Zuversicht zusammen, dann ist das Resilienz, dann ist es Selbstwirksamkeit, Hoffnung und Optimismus. Das sind die vier Konstrukte, die unter der Zuversicht liegen. So, bei der Selbstwirksamkeit, deswegen sagen wir auch, Zuversicht ist ein Tun, da muss ich etwas tun können. Wenn ich aber quasi nach oben gucke und gar nicht beteiligt werde, weil du denkst, die streiten sich da vor sich hin so ganz fröhlich und spüren noch nicht mal die Auswirkungen, die es hat, dann habe ich auch gar nicht das Gefühl, ich kann irgendetwas tun. Und dann kommt eben dieses Ohnmachtsgefühl. Und das ist aber bei Unternehmensleitungen letztendlich genauso. Wenn die sich über den Kurs nicht klar sind und es gibt ja also kriegsähnliche Szenarien in bestimmten Konzernen, das ist ja keine Erfindung, wo man sagt, bitte in der Krise, ihr habt die Verantwortung, euch zusammenzuraufen und euer Ego ein Stück zurückzustellen und Lösungen zu präsentieren, sodass die Menschen, über die ihr entscheiden dürft, zumindest in spezifischen Kontexten, in der Lage sind zu wissen, was sie tun können, um diese Krise mit zu bewältigen.
Also eine ganze Schippe mehr Sachlogik da auch mal einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir halten fest an der Stelle, autoritäre Führung wird vielleicht gewünscht, es wird da was ganz anderes drunter verstanden. Auf Mitarbeiterebene geht es um Cultural Tightness, also wirklich eine Verbindlichkeit, eine Klarheit, auch einbezogen zu werden? Oder was meint das eigentlich ganz genau, damit wir den Begriff hier auch nochmal schön festgehalten haben?
Also die, das ist ja eine Skala quasi, ne? Cultural Looseness und Tightness, das sind die beiden Pole, die sich gegenüberstehen. Und wir liegen in der Studie ungefähr in der Mitte. Und das, was wir in den letzten Jahren hatten, auch im Kontext von New Work, würde ich sagen, das war eher ein deutlicher Ausschlag Richtung Looseness. Und auch so ein bisschen, jeder macht, was er will. Also ich übertreibe es jetzt. Und das, was die Mitarbeitenden da intuitiv resonieren an Bedürfnissen, finde ich eigentlich sehr schlau. Weil ich mache es mal am Beispiel Homeoffice fest. Das ist so eine Interpretationsdimension, die wir haben. Im Moment sind wir noch sehr stark in der, ich gestalte meine Arbeit so, dass es für mich gut ist. In dieser Hyperindividualisierung, die wir auch...
Autonomie.
Autonomie, das ist sehr überbetont im Moment noch.
Würde ich auch sagen.
Wenn ich dann aber gucke, dass die Mitarbeiter sagen, sie wollen mehr soziale Regeln und deren Einhaltung. Und sie erwarten auch von den Führungskräften dafür, dass sie dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Heißt, Verbindlichkeit erhöhen. Verlässlichkeit erhöhen und auch bestimmte Regeln. Nicht jeder kommt und geht, wann er will, sondern wir verabreden uns zur Wertschöpfung und das auch verbindlich. Also dass und das ist unsere Interpretation, ein viel stärkeres Wir entsteht. Und da bin ich eben, da würde der Zeiger quasi deutlich weggehen von der Autonomie und dieser Hyperindividualisierung sehr viel stärker wieder in Richtung Wir. Und das ist aus unserer Sicht auch schlau, weil wenn wir sehen, wie Menschen Krisen bewältigt haben über die Jahrtausende, dann war es immer im Wir und nicht im Ich.
Ja, sprichst du mir aus der Seele. Das ist, glaube ich, ja auch eine Kernaussage hier bei Good Work auf jeden Fall, dass wir da so eine Art Rebound-Effekt sehen im Moment, dass versucht wird, diesen sehr stark ausgeprägten Autonomiebedürfnis wieder irgendwie was entgegenzusetzen. Nur Ist das so schlau? Also das heißt, Cultural Tightness ist ein ganzes Stück weiter in Richtung tight, hat sich das hin entwickelt. Das heißt aber nicht, entmündige mich und sage mir mikromäßig zu jedem Strich, den ich hier auf dem Blatt mache, im übertragenen Sinne, wie ich ihn dann durchzuführen habe, während es aus Führungssicht eben ein bisschen anders interpretiert wird, um das jetzt mal freundlich zu sagen. Ich hatte dich ja eingangs gefragt in der Studie und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt gutieren, dass wir da so drauf rumreiten. Wir machen es einfach mal. Ebene, Top-Management, mittlere Ebene, Mitarbeiter. Seht, was ist, sagen wir mal, wenn man mal die drei Ebenen sieht, die Ebene, wenn ihr es rauslesen könnt, die subjektiv am meisten leidet unter der Krise. Kann man das so identifizieren?
Ja, eindeutig, mittleres Management.
Weil?
Also wir sehen, die Krisenwahrnehmung ist bei den Führungskräften per se intensiver als bei den Mitarbeitenden. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Mhm. Aber die CEOs sind deutlich zuversichtlicher, dass sie das bewältigen können. Und die Zuversicht nimmt nach unten hin ab. Das heißt, auch da haben wir eine Abkopplung. Die finden das da oben. Die Frage, kann ich das bewältigen mit den Mitteln, die ich habe? Sagen, je weiter du nach oben kommst in der Führung, sagen die Leute ja. Klar, die haben ja ganz andere Gestaltungsspielräume, Entscheidungsspielräume. Da würde ich mich auch zuversichtlicher fühlen. Und das mittlere Management, da kulminiert das ist der Kipppunkt quasi. Weil da ist die Verantwortung noch sehr groß und der Entscheidungsspielraum klein. Und das ist eine Kulmination quasi von diesen beiden Dimensionen, die richtig wehtut. Und dann nimmt es auch noch mit der Zuversicht weiter nach unten hin ab.
Und es gab ja in den letzten Jahren also ganz viel Diskussion auch gegen das mittlere Management. Die wurden ja oft so als der Buhmann identifiziert, als das eigentliche Problem. Das, was du jetzt schilderst, wird ja jetzt der ein oder andere Abteilungsleiter sehr gerne und sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen und sagen, siehst du, wir sind echt die armen, geschundenen Schweine. So richtig durchgesetzt hat sich die Erkenntnis aber noch nicht, oder? Ich höre immer noch munteres Leadership und vor allen Dingen Management-Bashing, gerade so in den uns doch sehr liebgewonnenen sozialen Medien.
Also ich habe da eine sehr klare Haltung zu. Ich finde das ziemlich unverschämt, weil das mittlere Management balanciert eigentlich nur die Ambivalenzen der Organisation aus. Und da zählt auch dazu, dass CEOs in Teilen divergente Kulturimpulse senden in ihre Organisation. Sie überhäufen mit strategischen Initiativen, die oft wenig fokussiert oder miteinander integriert sind und, wenn man es mal ganz basal sagt, ausbaden muss es das mittlere Management. Und der Anteil vom Ausbaden ist relativ hoch. Insofern würde ich eher sagen, Kerzchen aufstellen und schön Danke sagen an das mittlere Management und eher überlegen, wie kann ich anders mit den Ambivalenzen oder Multivalenzen umgehen, dass da nicht so viel ausbalanciert werden muss. Es wird dabei bleiben, weil wir haben auch immer zielkonfliktäre Situationen. Das ist ganz normal. Das ist so in Organisationen. Aber die Qualität, in der ich mit Ambivalenzen oder Multivalenzen umgehe, die ist absolut entscheidend. Und dazu zählt schon, dass das Management überhaupt reflektiert, dass es divergente Impulse reingibt in die Organisation. Das sind so Klassiker wie Individualboni und gleichzeitig eine Wertschöpfung haben wollen, die teamorientiert aufgesetzt ist. Da sagen wir als Fachleute, nee, geht nicht. Machen Sie trotzdem, wer muss ausbaden? Und wenn wir also dahin kämen, dass das normal wäre, dass man im Top-Management sich diese Dinge anguckt, die Auswirkungen anguckt, ne, was passiert in der Organisation, wenn wir diese Impulse reingeben, dann wäre das mittlere Management deutlich entlastet und könnte sehr viel eher der freien Führungsarbeit nachgehen.
Drehen wir uns mal jetzt ein Stück rum, denn du bist lösungsorientiert. Mut zur Zuversicht hieß das Erstbuch. Schluss mit lustig. Machen wir mal einen Strich drunter. Du hast ja auch Ideen zusammen mit Katharina Roos und wir wollen Sebastian Holtkämper auch noch erwähnen als Co-Autor. Ihr habt ja Ideen entwickelt, wie es denn gut funktionieren kann oder was denn hilfreich sein könnte, zweckdienlich sein könnte, wie man aus diesem Befund heraus ein Organisationsmodell bauen könnte oder ein Führungsverständnis auch bauen könnte, was ich glaube, ihr nennt das die resiliente Organisation auch. Ihr habt ja da auch so ein ganz schönes Framework, also von daher unbedingte Leseempfehlung des Buchs. Fangen wir mal ganz mit dem ersten Punkt an. Da steht drin dynamisches Organisationsdesign. Was bitte, liebe Vera, ist ein dynamisches, jeden Tag anders? Auf was darf ich mich da einstellen?
Was ist das denn für ein Tier?
Ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon Open Office. Wie open denn noch?
Also dynamisches Organisationsdesign heißt in unserem Verständnis, es gibt nicht die gute Organisation, sondern wir müssen kontextspezifisch uns die Frage stellen, was ist das Organisationsmodell, was in Anbetracht der äußeren Umstände des Kontextes am besten Wertschöpfung ermöglichen kann. Mhm. Und das ist in komplexer Umgebung einfach nicht mehr die Hierarchie. So, jetzt haben wir natürlich trotzdem die Situation, dass wir Kapitalgesellschaften haben, die rein formalrechtlich natürlich eine Hierarchie haben. Die haben Organstellungen, AG-Vorstände, Geschäftsführungen. Und dynamisch heißt jetzt nicht, das radieren wir alles weg und alles werden Vereine oder so, sondern diese Formalhierarchie steuert aber nicht mehr die operative Wertschöpfung. Das ist halt der Unterschied. Im Moment haben wir ja den Durchgriff theoretisch von ganz oben nach ganz unten.
Theoretisch.
Das heißt aber, die Menschen, die Könnerschaft unten haben, wie es im Beta-Kodex heißt, die eigentlichen Expertinnen und Experten dürfen das nicht entscheiden aus ihrem Expertenstatus, sondern es entscheidet ein Manager oder eine Managerin, die das unter Umständen gar nicht kann. Und das ist in komplexer Umgebung einfach keine gute Idee. So, das heißt, wir passen das Organisationsdesign den Umständen an. Das ist eigentlich das, was mit dynamisch gemeint ist. Und der zweite Punkt ist, dass wir quasi in so einer Wirksamkeitsschleife agieren. Ne? Wie sind wir aufgestellt? Welche Resonanz erzeugt das im Markt? Wie sind wir schnell genug? Passen wir uns schnell genug an? Und da quasi nicht in so einem statischen, jetzt haben wir einmal umgebaut, jetzt ist auch gut, sondern in so einem nicht statischen lernenden Prozess zu bleiben.
Das geht ja eigentlich in die Richtung auch Beta-Kodex, hast du schon als Stichwort genannt, wie wir es auch unter dem Stichwort auch agile Organisation ja sehen, die sich ja eher zum Markt hin aufstellen. Das heißt, nicht mehr dieses alte Modell, der Vertrieb ist das Ohr zum Kunden und der kippt dann die Bedürfnisse über den Zaun und sagt, macht ihr mal da drin das, was ich da beim Kunden eingefangen habe. Und dann haben wir ja die klassische Zielkonstellation, Vertrieb will Kunden glücklich machen und innen wird ganz anders wieder gehandelt. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von einem größeren Mittelstand, kleinen, mittleren, größeren Konzern, der noch relativ hierarchisch aufgebaut ist. Einfach ein paar Hierarchie eben rauskippen kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Nee, das ist auch nicht die Lösung. Vor allen Dingen, wir dürfen nicht nur im Wegnehmen denken, sondern wir müssen ja auch was ersetzen.
Genau.
Und das, was die Hierarchie ja gut kann, ist Routinen herzustellen. Und wir brauchen Routinen. Wir haben es ja aus meiner Sicht völlig übertrieben die letzten 15 Jahre, weil wir ständig und überall erzählt haben, alles muss sich verändern. Wir sind im permanenten Fluss. Also eine absolute Überbetonung der Veränderung. Und in der Krise brauchen wir ja deutlich mehr Stabilität. Also wenn es auch draußen immer wilder wird. Das heißt, dass diese Frage, wie komme ich eigentlich in eine neue Routine, also wie kann Dynamik und Routine miteinander einhergehen und vor allen Dingen, wie kann ich gleiche Klarheit schaffen, weil die Hierarchie hat ja schon auch so eine herrliche Klarheit. Da kann man mit so einem Organigramm zumindest theoretisch gucken, wer wo ist. Zeichnet zwar nicht die informellen Machtstrukturen, aber theoretisch. So, das heißt, das, was wir ersetzen, ist eine neue Ordnungslogik. Ich nehme eine alte Ordnungslogik raus und setze eine neue Ordnungslogik rein. Und da gibt es natürlich nicht ganz so viele Modelle, das Beta-Kodex, Holokratie, also so ein paar gibt es, die man da ausprobieren könnte. Man kann sich auch Anteile draus nehmen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch Routine entstehen kann. Wir müssen dafür sorgen, dass Entscheidungsklarheit entsteht. Und auch methodisch, ne, dass sich nicht alle tot diskutieren. Das sehen wir aus den Anfängen von Agilität, wo die Leute völlig erschöpft waren, weil sie gesagt haben, boah, wir haben Stunden diskutiert und sind nicht zu einer Entscheidung gekommen.
Auch im holokratischen System sehen wir es ja auch. Was ich im größeren Mittelstand, in Konzernen mittlerweile relativ häufig sehe, ist das rollenbasierte Arbeiten. Was ist da so dein Punkt dazu? Weil das könnte ja so einen Weg weisen, dass ich sage, ich definiere klare Rollen mit Zuständigkeiten, mit Verantwortlichkeiten, mit entsprechenden, Achtung, ich sag schon mal das Wort Empowerment, Und eine Person hat nicht nur eine Rolle, sondern wahrscheinlich sogar mehrere. Und eine Rolle wird von mehreren Menschen getragen. Also dass ich durch dieses feine Gefüge ja schon dafür sorge, dass was gut abgedeckt ist, also Kompetenzbereiche, Entscheidungsbefugnisse. Wie stehst du dazu, zu rollenbasierten Modellen?
Also das wäre für mich ein ganz guter und sehr funktionaler Kompromiss quasi, wenn man jetzt die Organisation an sich nicht umstellen will. Wenn man schon mal sagen würde, okay, die Formalhierarchie steuert nicht mehr die Wertschöpfung wird rollenbasiert organisiert. Das machen wir gerade aktuell sogar in zwei Kliniken, wo man ja immer sagt, da geht's gar nicht, ne? Das ist ja Klinik ist wie Militär. Genau. Doch, da geht's. Insofern wird es auch in den Wirtschaftsorganisationen gut gehen. Und da ist aber eher natürlich dieses, ich sage immer, spanische Ersetzungsrecht. In Spanien gehört dir was, wenn du es 20 Jahre hattest. So, und so ist das ein bisschen bei uns mit der Führung.
Gewohnheitsrecht,
ja. Ja, die haben ihre Position ersessen und dann geben sie auch nicht mehr ab. Und das weiß ich noch, ich habe vor 20 Jahren schon versucht, beim TÜV Rheinland Fachkarriere einzuführen und auch das Zurückgehen quasi aus Führungsverantwortung, wenn einem das keinen Spaß macht. Und wow, das war wahnsinnig schwer. Weil diese Statusassoziation und die ist einfach ungemein stark in Deutschland.
Ja, weil ich ganz ehrlich, und wir sind ja auch da, glaube ich, Schwestern im Geiste, die Sachlogik sagt ja 100-mal Ja zu allem, ja, was wir bisher diskutiert haben. Und dann gibt's noch was anderes. Dann gibt's nämlich die Zuschreibung. Dann gibt's eben auch die Zuschreibung von Autorität qua Position, qua Schulterklappe. Und sowohl im Außen als auch im Inneren sind das ja keine Dynamiken, die sich leicht auflösen lassen. Also die sich ja auch eher so ein System auch selbst erhält. Also das heißt, wie du sagst, so sehr das mittlere Management ächzt, aber hat alles weggenommen, in Anführungszeichen. Ja, ich weiß, man nimmt ihn nicht recht, aber die Idee von ich verteile jetzt Verantwortung sorgt ja erstmal nicht nur für Begeisterung. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn du den Teich stilllegen willst, solltest du nicht die Frösche befragen. Was begegnet dir da? Denn du bist ja nicht nur Autorin, sondern auch in der Beratung. Also das heißt, du bist damit ja konfrontiert.
Das ist aus meiner Sicht eine der größten Hinkefüße, die New Work hat. Wir haben nämlich New Work eigentlich immer ohne das Management gedacht.
Das war immer so ein irgendwas bisschen haben wir vergessen. Ja. Kevin! Allein so. Ja. Irgendwas haben wir vergessen.
Ja. Wo sind die eigentlich in dieser Vision? Und das war alles sehr, sehr, sehr mitarbeitendenorientiert. Und ich glaube, das war auch eins der größten Hemmnisse, die wir hatten, dass wir keine Antwort auf die, finde ich, berechtigte Frage des Managements und der Führungskräfte hatten. Was ist mit uns?
Ja, was wird mit mir?
Was wird mit mir?
Was und wird das, denn jetzt mit mir?
Würde ich überhaupt nicht moralisch drauf gucken oder so, sondern einfach erstmal, okay, ich würde das auch fragen, wenn ich in der Rolle wäre. So, und die haben die sich hart erkämpft. In der Regel ist da mindestens ein Tinnitus und ein Magengeschwür mit im Spiel und ein gewisser Status mit assoziiert. Und deswegen ist so diese Frage, wie gewinnt man die, untrennbar verbunden mit, was wird mit denen? Und das ist, es ist ehrlich gesagt, wann schmeckt denn jemandem dieses rollenbasierte Arbeiten? Da sind Leistungsvergütungen dran gekoppelt. Also da geht es, wenn man das mal durchdekliniert, ja wirklich ans Eingemachte.
Da geht's um ganz viel. Da geht es um Euro, um harte Euro. Da geht es um sozialen Status. Da geht es um, was erzähle ich zu Hause bei meinen Nachbarn? Ich habe 80 Mitarbeiter. Ich habe eine Rolle, die nennt sich irgendwie ja.
So, und deswegen ist die Frage, ne, wie offen ist eigentlich mein Gegenüber grundsätzlich für so ein Experiment, in ein rollenbasiertes Modell zu wechseln, die kann ich nicht pauschal beantworten, sondern das muss ich quasi im Kontext mit den Menschen, die es jeweils betrifft, erfahren. Und dann ist der Punkt, wie groß schneiden wir das Ding hier? Und es gibt auch Situationen, wo wir gesagt haben, dann entschieden haben mit Vorstand oder Geschäftsführung, das ist zu groß, wir lassen es auslaufen. Das heißt, es werden keine neuen mehr berufen in diese Rolle. Wir frieren aber die alten Stati quasi ein.
Und evolutionär gehen wir die Veränderung an.
Ja, und das kann sein, dass das auch der richtige Weg ist. Das weiß man aber vorher nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wie resonieren die Leute drauf, welche Ängste tauchen auf, welche Dynamiken zeigen sich und dann zu gucken, was ist der richtige Weg.
Was hältst du von Pilotieren? Also, dass man sagt, man nimmt sich vielleicht mal einen dedizierten Bereich vor und fängt mal dort an, so eine Art, ich sag mal in Anführungszeichen, mit aller Vorsicht und aller Wertschätzung Experimentierfeld zu bauen. Weil ich denke jetzt auch gerade wieder an das Beispiel Atruvia. Da hatte ich ja den Jörg Staff hier, der damals dann noch eine Rolle des CHRO war. Und die haben jetzt so einen kompletten Turn hingelegt und haben erstmal klein angefangen. Ich glaube, Metafinanz geht da einen ähnlichen Weg. Ist ja erstmal intuitiv, erschließt sich das ja erstmal. Was sind deine Erfahrungen oder deine Einsichten auf das Thema? Lass uns erstmal mit einem Pilot anfangen.
Also das Bedürfnis kriege ich ja häufig gespiegelt, wenn wir mit dem Thema fokussiertes Arbeiten und Focus Company auf die Unternehmen da in der Beratung sind, dann sagen die, können wir erstmal pilotieren. Dann sage ich, ach, sie möchten gerne ausprobieren, dass ein Bereich mal konzentriert arbeiten darf. Und dann gucken sie mal, ob das irgendwie gut ist oder was ist jetzt der Plan. Also wir machen die Dinge ja nicht umsonst, sondern sie haben einen Zweck. Und wenn ich von diesem Zweck nicht überzeugt bin, dann ist der Pilot relativ nah. Dann ist das so, das ist so der
kleinste Mittelweg, gemeinsame Nenner, exakt. Tut niemand weh.
So, exakt.
Allerdings muss man natürlich sagen, um mal ganz kurz da einzugrätschen, wir kommen ja gleich noch zum fokussierten Arbeiten, dass natürlich auch vielleicht vordergründig nochmal, also für mich fühlt sich das anders an, zu sagen, lass uns da mal hingucken, weil ich ja noch nicht richtig in die Physik des Unternehmens zwingend einschreiten muss, um fokussierter zu arbeiten, schon in den Strukturen Abläufe, aber nicht in die Aufbauorganisation. Das andere ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer. Wenn ich sage, ich drehe jetzt richtig hier meine Organisation vom Design her komplett auf links.
Also ich gehöre ja zu den Vertretern, die sagen, dass man nicht abstrakt an Kultur arbeiten kann. Da gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die das anders sehen. Ich sehe das nicht so. Und ich finde es sehr verwunderlich, dass die gleichen CEOs, die so wertschöpfungsorientierte Lösungen pilotieren wollen, gar keinen Stress damit haben, ihre gesamte Organisation in Purpose-Workshops reinzustecken.
Ja, das finde ich auch spannend. Da bin ich total bei dir.
Also da denke ich immer, Leute, der Kollateralschaden ist riesig. Die Opportunitätskosten, die entstehen, sind riesig. Also das ist viel, also aus meiner Sicht, weil ich sehr funktional drauf gucke, viel gefährlicher. Und deswegen würde ich immer, wenn jemand sagt, pilotieren, ist das für mich eher ein Signal, ich bin noch ambivalent. Das ist für mich noch unsicher. Das ist quasi der Subtext, den ich lese. Und dann würde ich immer eher zurück in den Schritt und nochmal in den Dialog gehen und das auch reinspiegeln und sagen, wo ist die Unsicherheit, wo ist noch die Sorge, wo müssen wir für Stabilität sorgen, und würde immer versuchen, die Person zu gewinnen, zu sagen, weil wenn wir überzeugt sind von der Richtigkeit, dann finde ich es ganz schwierig, auch als Botschaft an die Leute zu sagen, ja, wir probieren es mal aus, weil das direkt ein Minus ist. Und wenn ich das dann noch verkaufe unter, ja, wir sind agil, wir probieren es aus, die Leute sind doch nicht blöd, mit Verlaub. Die kennen doch auch ihr Management und die sagen, naja, die sind sich einfach nicht sicher.
Du hast ja jetzt die Klinik schon mal angeführt. Ist es denn da so, das sind die Eisenberg-Kliniken? Oder
mehrere, also, aber mehr. Eisenberg, Waldkliniken, Eisenberg für eine davon.
Waldkliniken, ja. Eisenberg, so rum. Ist denn da, dass da so ein kompletter Change stattgefunden hat? Oder waren die eher so Fraktionen, wir fangen mal klein an?
Nee, also der Geschäftsführer David Ruben-Thies, der kann die Fraktion klein nicht. Der kann nur groß. Naja, er hat letztendlich dieses gesamte Gebäude mit seiner gesamten Mannschaft zusammengebaut. Und er hat ja auch die Reinigungskraft neben den Chefarzt gesetzt, weil er gesagt hat, die Reinigungskraft hat Ahnung von Keimen und von Hygiene und wie man idealerweise reinigt. Und der Chefarzt hat, der weiß, wie man operiert und wie ein OP aussehen muss und etc. pp. Also der hat von Beginn an mit einer radikalen Partizipation angesetzt, und so sind wir auch weiter fortgeschritten, weil er sagt, ist da einfach klar. Hält er für den richtigen Weg. Insofern, ich will das mit der Pilotierung nicht abwerten, aber wenn ich in Beratungssituationen auf diese Pilotierungsfantasie treffe, dann versuche ich immer nochmal, Ereigniskarte bei Monopoly, gehen Sie nochmal zurück auf los, keine 4.000 Euro einziehen und nochmal von vorne anfangen, um zu gucken, kriege ich die Person mit.
Und vor allen Dingen, was du auch sagst, was hält noch zurück, weil es schwingt ja sowas mit, dass ich noch nicht 100% überzeugt bin.
Und das weiß auch jeder.
Ja. Das also, weiß jeder. Und es kommt wirklich nochmal drauf an, würde ich schon nochmal differenzieren, was genau ist der Gegenstand des Change? Also wie hart greift diese Transformation in die Physik ein? Und ich fand das ja auch spannend, David, David Rumtis war ja auch hier, dass er sehr stark diese Interdisziplinarität betont hat. Also das, glaube ich, ist ja nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, um die Entscheidung auch in Richtung Könnerschaft zu schieben, wie du ja vor ein paar Minuten gesagt hast, dass man auch wirklich da einen Dialog zusammenbringt, der genau da den nächsten Schritt macht. Ein Wort fiel jetzt schon sehr häufig, nämlich Wertschöpfung. Und das ist ein Wort, was mir auch gut gefällt, wo ich immer wieder drauf so den Daumen lenke, Daumen drauf halte, weil ich finde, dass das in der New Work-Diskussion ein bisschen zu kurz kommt. Du hast dein Buch Fokussiert Arbeiten auch geschrieben, endlich wieder konzentriert oder fokussiert arbeiten. Und da ging das ja sehr stark darum, dass wir unsere Arbeitsalltag, unsere Routinen schleunigst entrümpeln müssen, ja, von wertschöpfungsfreien Dingen. Wie spielt das hier in das Thema resiliente Organisation rein als eine Säule?
Also das ist the lowest hanging fruit, die wir eigentlich haben. Wenn wir die Chance haben, in einem einigermaßen strukturierten Tag konzentriert zu arbeiten, ist der Stresslevel deutlich niedriger. Und was auch sehr wichtig ist, unsere Willenskraft wird nicht so stark beansprucht, weil wir gar nicht so viel Lärmunterdrückung, aber auch diese sozialen Prozesse, Nein sagen, sich abgrenzen und so. Ich brauche einfach nicht so viel Willenskraft und damit bin ich per se stärker in der Kraft. Ich verliere einfach nicht so viel davon. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Produktivität steigt und die Menschen natürlich das als Anknüpfungspunkt für ihr eigenes Wirksamkeitserleben haben. Die gehen nach Hause und sagen, das ist das, was ich heute geschafft habe. Und das ist ein Teil von Resilienz, sich kompetent zu erleben, sich wirksam zu erleben. Das ist quasi die Meta-Antwort auf Krise. Ja, ich kann hier was bewegen. Und das müssen wir viel stärker herstellen, weil aus 10 Online-Meetings und 166 beantworten E-Mails gehe ich nicht nach Hause und sage, ich habe heute richtig was bewegt.
Ich habe vielleicht viel geschafft, aber nicht im Sinne von geschafft, sondern im Sinne von, ich war sehr beschäftigt.
Ja. Und deswegen ist diese Grundlogik und auch diese aus meiner Sicht her wunderbarerweise überlappende Interessenlage, der Unternehmer will Produktivität, weil es seine Aufgabe ist, Produktivität zu organisieren, und der Mitarbeiter will Produktivität, weil er nach Hause gehen kann mit diesem Gefühl der Wirksamkeit. Da haben wir eine wunderbar überlappende Interessenlage, erstmalig, würde ich sagen.
Jetzt auch wieder die Sachlogik sagt, ja, was hält uns davon ab, nicht schon von allein mal auf diese Spur zu kommen, weil jeder ächzt und jammert. Wir zwei haben uns ja auch schon mal über Sekundärnutzen von Meetings unterhalten, das ist ja nur ein Punkt. Was glaubst du, ist so tief verborgen? Du bist ja auch Wirtschaftspsychologin, dass Menschen so viel tun oder sich ein System bauen, was so viel von dem abhält, was eigentlich zu tun ist.
Also was wir sehen, auch in den Studien und auch in den Befragungen, ich mache ja mit der Katharina Roos zusammen auch die Organisationsdiagnostik zu Focus Company, dass wir gucken, wie steht es denn, wir leuchten in den Maschinenraum rein. Und das, was wir sehen, ist, dass diese Wahrnehmungsverzerrungen in der Psychologie ja auch alle ganz gut bekannt mittlerweile, da ganz ordentlich reinfunken. Also ich gebe ein Beispiel. Menschen, die wir sehen, also unmittelbar direkt sehen auf ihrem Bürostuhl, das assoziieren wir mit Arbeit. Ob die Tetris spielen oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich assoziiere sofort intuitiv, der arbeitet. Hingegen, wenn die Person im Homeoffice sitzt oder irgendwo fokussiert sich zurückgezogen hat, um zum konzentrierten Arbeiten allein zu sein, muss ich das kognitiv herstellen, das ist für uns anstrengender. So, die zweite Wahrnehmungsverzerrung ist, dass wir Menschen, die sehr laut, sehr präsent sind, für kompetenter halten als die Stillen, die eher sich mit Qualität zurückziehen. Das heißt, wir haben so ein paar von diesen Wahrnehmungsverzerrungen, die uns da reinfunken und die auch die Mitarbeitenden davon abhalten, sich mit einem guten Gefühl zurückzuziehen. So, und der dritte ist natürlich so ein sozialdynamischer Faktor. Wenn du reinhörst in die Unternehmen, dann sind so, ja, bei uns brennt wieder die Hütte. Also eigentlich brennt überall ständig die Hütte. Auch wieder diese sprachlichen Eskalationen. Und da wird es einfach auch hat es kein gutes Ansehen, wenn jemand sagt, ja, und ich gehe jetzt mal 2 Stunden konzentriert arbeiten. Weil dieser Reflex, in den Aktionismus zu verfallen, eher, also quasi eine limbische Antwort ist auf diese sprachliche Hetze, die gemacht wird. Und deswegen ist die, gibt es so ganz viele gute Gründe, warum das nicht hinhaut. Und deswegen sage ich auch immer, TFC, also Focus Company, ist eigentlich ein sozialer Erlaubnisprozess, dass man sich zurückziehen darf, dass man gut für sich sorgen darf, dass man sich auf seine Arbeit konzentrieren darf, dass man auch mal nicht erreichbar sein darf. Und dadurch, dass es im Kollektiv gemacht wird, muss man nicht über den Weg der Abgrenzung gehen.
Ich provoziere dich mal ein bisschen. Und wir zwei, du weißt, es sind beide Team Wertschöpfung. Kommt dann nicht auch so der ein oder andere, ich denke jetzt gerade, ich habe gerade so einen Kunden, wo das Thema sehr, sehr stark diskutiert wird und sehr kritisch gesehen wird, kommen da nicht so ein paar auch um die Ecke und sagen, na, Nachtigall, du hast aber Gummistiefel an, jetzt kommt doch hier die alte Lean-Logik wieder um die Ecke, noch mehr Wertschöpfung, jedes Fitzelchen Fett aus den Prozessen rausnehmen. Also du weißt schon, worauf ich hinaus will. Das ist ja grundsätzlich vollkommen nachvollziehbar und ganz vieles, was wir tun, verdient ja auch den Aufkleber Bullshit-Work und nicht effizient arbeiten. Aber wo ist sozusagen der Sweet Spot, wo wir sagen, Arbeit ist vielleicht auch viel mehr oder als das, was wir in Wertschöpfung messen können. Das ist ja eine, ist ja unter Umständen so ein schmaler Grat. Ist dir das schon mal begegnet, dass da solche Argwohn über den Flur rübergeschwappt ist?
Ja, eindeutig. Also so Sätze wie, jetzt sollen die Zitronen noch mehr ausgepresst werden und so. Ja. Das erstmal Skepsis ist ja grundsätzlich erlaubt. Mhm. Also zumindest, wenn ich solche Prozesse begleite und ich sage dann, ja, das kann ich verstehen. Und meistens hat es eine Historie, dass es nämlich Rebound-Effekte gab in der Organisation. Da frage ich auch gezielt nach, ist das euch eigentlich schon mal passiert, dass ihr was verbessert habt und hinterher hattet ihr mehr Arbeit als vorher? Mhm. Und es läge natürlich beim fokussierten Arbeiten auch nahe, weil wir sehen die Produktivitätssprünge nicht nur, sondern wir können sie messen. Und dann der findige Unternehmer würde sagen, gut, dann gieße ich einfach mehr Arbeit rein. Mhm. So, dann hat er aber das Prinzip nicht verstanden, weil die Rebound-Effekte funktionieren beim Gehirn nicht. Es hat einen Grund, warum Fluglotsen nur 5 Stunden arbeiten dürfen. Da oben ist danach nicht mehr so richtig viel in Flammen.
Besser nicht.
Ja, besser nicht. So, und deswegen ist so dieses ganze Grundverständnis, also knapp 50% der Bruttowertschöpfung von Deutschland ist wissensnahe Dienstleistung. Also wir tun immer so, wir sind die reine Industrienation. Nee, sind wir nicht. Das heißt, das Gehirn spielt irgendwie eine große Rolle. Und dieser Paradigmenwechsel, sowohl auf Mitarbeitendenseite als auch auf Unternehmerseite und Führungsseite, der ist gerade im vollen Gange und der tut so ein bisschen weh, sage ich mal, weil man muss sich von den Stereotypen lösen. Und ehrlich gesagt, Jule, wenn ich in manche Konzerne reingucke, dann sage ich mal ganz böse, du kannst 30% der Belegschaft durch die Hierarchieebenen rausstreichen und der Konzern wäre produktiver als vorher. Ja, weil wir einfach auch viele Menschen haben, die sich eingerichtet haben und die so von Meeting zu Meeting sliden, sag ich mal.
Absolut.
Und da nicht nach Wirksamkeit gemessen wird oder nach Ergebnis, das auch noch nicht mal besonders auffällt. Und ich hoffe, dass jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da nicht unter Generalverdacht gestellt sehen. Deswegen sage ich über alle Ebenen. Alle werden mit Sicherheit solche Leute kennen. Man nennt sie auch oft Selbstoptimierer, wo man sieht, die sorgen ganz gut für sich.
Und wir müssen nicht so tun, als ob es nicht das gäbe, das in Anführungszeichen bedingungslose Grundeinkommen, was zum Teil da real existent ist. Das ist jetzt noch eine Stufe härter zu dem, was du sagst. Und ich würde da absolut einen Haken dran machen.
Und das geht im fokussierten Arbeiten nicht mehr, weil du da viel stärker aufs Ergebnis schaust und auf die Wirksamkeit. Und siehe da, simsalabim, wenn nichts da ist, ist blöd.
Also das würde ganz konkret sagen, ausmisten der Meetingkulturstruktur komplett einmal drüber gehen.
Ja, Reportings. Diese Ghost-Reportings, von denen jeder weiß, dass
wenn sie das lesen, dürfen sie sich 50 Euro abholen. Nie abgeholt.
Genau, exakt. Ja. Also das heißt, wir haben diese ganzen Kontrollmechanismen, die wir da drin haben, die 28. Version der 25. PowerPoint-Fassung, alles nicht wertschöpfend. Mhm.
Du hast ja auch als Beispiel im Buch oder ihr habt im Buch den CEO von Bayer angeführt, Bill Anderson, ja, der im Moment ziemlich für Furore sorgt. Der krempelt den Laden ja mal ordentlich auf. Und ich glaube, der hat ja auch einen Elefanten gleich mal so gepackt an den großen Ohren, nämlich das ganze Thema Bürokratie. Weil das fand ich auch nochmal spannend in eurem Buch. Wir reden ja oft so über das Monster der Bürokratie in den Verwaltungen und in dem öffentlichen Dienst. Aber letzten Endes ist ja das auch wieder was, was sich in den Unternehmen genauso weiterspiegelt. Was habt ihr da erfahren?
Also Bayer hat ja über 1300 Seiten mit Regeln gefunden, als sie es zusammengetragen haben. Sodass ich sagen würde, da bewegt sich ja keiner mehr von rechts nach links, ohne nachzulesen. Also es ist jetzt übertrieben, aber ist schon ein sehr intensives Geflecht. Und ja, die Organisationen beklagen die Phänomene, die sie selber nicht in den Griff kriegen. Genau. Und das heißt, ich muss mich ja fragen, wir haben so einen ganz einfachen 3-Schritte-Wirksamkeitscheck aufgesetzt und haben gesagt, gut, diese Regel hier, zahlt die irgendwie auf den Kunden ein, auf die Kundenwertschöpfung? Nein, tut sie nicht. Zahlt sie irgendwie auf die Steuerung oder die strategische Steuerung ein? Nein, tut sie nicht. Ist sie für irgendwas gut? Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, warum wir sie behalten?
Einen guten Grund.
Ja, okay, dann adios amigo.
Ja, ist ja schon fast sokratisch. Ja.
Ja.
So nach dem Motto, ist das, was ich sage, stimmt das?
Ja. Ja.
Ist es Fakt? Ist es zweckdienlich? Ist es positiv?
Ja. Und wirklich so auszusortieren und dann natürlich sich zu fragen, immer wieder zwischendurch, ist trotzdem genug Stabilität da? Weil es dient ja häufig einer Pseudokontrolle oder einer Pseudostabilität, diese ganzen Konstrukte. Das heißt, ich muss alternativ, wenn das Bedürfnis nach Kontrolle oder Sicherheit, Stabilität noch da ist, muss ich es ja alternativ bedienen. Und da liegt natürlich das ganze Thema der Wirksamkeitsmessung, da kommen wir zum Ergebnis, liegt nah. So, die Beziehungsdynamik, die da dranhängt, ist das Zutrauen. Zutrauen, Vertrauen. Das ist quasi das Pendant auf der Beziehungsebene. Und auf der Sachebene muss ich in die Messung der Wirksamkeit kommen. Weil der Weg ist ehrlich gesagt nicht mehr interessant.
Absolut nicht. Also wir haben jetzt sind jetzt mal tiefer eingestiegen in das Thema fokussiertes Arbeiten als ein Hebel, eine Organisation resilienter zu machen. Wir haben das Organisationsdesign. Picken wir vielleicht nochmal ein weiteres raus. Wir wollen ja jetzt auch nicht hier das Rad über 3 Stunden diskutieren, auch wenn es sicherlich für viele spannend wäre. Du kommst ja sowieso nochmal, Vera.
Genau.
Nur das Problem ist, bis dahin hat Vera noch 2 Bücher geschrieben, über die wir dann reden müssen. Aber sei es drum. Ich pick mir mal die Empowerment-orientierte Führung raus. Also nochmal hier kleiner Hinweis. Es gibt, glaube ich, insgesamt 6 Säulen für die resiliente Organisation. Nehmen wir uns die vielleicht mal als letzte Fokusfeld noch vor. Empowerment-orientierte Führung, vielleicht ganz kurz in einem Satz. Wer Carsten Schermoli folgt, wird das auch dort schon mal gelesen haben. Den hast du auch gerne zitiert. Vielleicht magst du es mal in 1-2 Sätzen zusammenfassen, was sich dahinter verbirgt als Führungsverständnis.
Also das ist ja ein relativ einfaches Modell, muss man mal sagen. Die Kompetenz erleben. Und das trifft sich da sehr natürlich mit dem fokussierten Arbeiten. Mhm. Also ich erlebe mich wirksam und kompetent und produktiv. Bedeutsamkeit. Es macht also auch irgendwie einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Einfluss. Das heißt, ich kann Arbeit auch mitgestalten. Da sind wir ganz nah bei der Partizipation und natürlich auch im Kern von New Work aus meiner Sicht. Und das Sinn erleben. Und da sind wir nicht beim Purpose Zeugs, sage ich jetzt mal, sondern da sind wir bei, ich habe keinen Bock mehr, Unsinn zu machen. Ich möchte das, was ich tue, das muss wirklich Sinn haben. Und da sind wir zum Beispiel bei den Ghost Reports, wo die Leute einfach wissen, das ist total verschenkte Zeit, das mache ich, es liest keiner. Mhm. Und übers Aussortieren würde man quasi das per se schon erhöhen. Und das ist ein relativ einfaches Modell und es ist einfach evidenzbasiert, dass es auf Motivation, auf Bindung einzahlt. Ich finde, das ist für Führungskräfte auch ein ganz wunderbar einfaches Modell zu sagen, wenn ich mir die 4 Dimensionen angucke, in mein Team reingucke, kriege ich das eigentlich hin, dass die sich bedeutsam erleben? Kriege ich das hin, dass die sich kompetent erleben? Wie oft können die sich eigentlich kompetent erleben? Und wenn man es mal zum Äußersten treiben will, könnte ich als Führungskraft sogar mal fragen.
Kommen wir mal zu dem wirklich krassesten letzten Hebel, den wir haben, die letzte Patrone. Das gute alte Gespräch. Aber nur im äußersten Notfall. Also das heißt, wenn ich diese vier Zielrichtungen mir mal vornehme oder diese vier Dimensionen mir vornehme in meiner Führung, hat das ja diese Vorstellung von, ich versorge meine Mitarbeitenden mit einem entsprechenden Empowerment. Über Selbstwirksamkeit, über Sinn erleben? Oder ist das jetzt zu kurz gesprungen?
Ja, ich würde, versorgen heißt, das ist mir zu abhängig. Ja, ich würde sagen, ich schaffe die Rahmenbedingungen.
Ah, danke.
Damit es geht. Und da sind wir auch sehr schnell beim strukturellen Empowerment. Weil aus meiner Sicht eben, wie gesagt, das Führungsverhalten an sich nicht reichen würde, sondern ich brauche auch eine strukturelle Verankerung des Ganzen. Und da sind wir bei anderen Methodiken auch. Da sind wir auch schnell bei einem anderen Organisationsdesign oder beim rollenbasierten Arbeiten. Also ich bin kein Fan von reiner Mindset-Arbeit.
Mhm. Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Sondern ich muss das, was ich anreizen möchte als Verhalten, also kulturell anreizen möchte, muss ich systemisch ermöglichen und systemisch verankern. Und das heißt auch, ich muss auch für den Führungskräfte empowerment-orientierte Führung möglich machen. Mhm. Wenn die das aber divergent erleben, von oben die Impulse, die sie kriegen und das, was sie in die Mannschaft reingeben wollen, dann haben wir schon wieder die ausgequetschte Zitrone.
Ja, oder im positiven Sinn so ein, ich sag jetzt mal an der Stelle, so was väterlich-mütterliches. Ich sorge dafür, dass du wachsen kannst. Das ist ja auch nicht das Bild. Deswegen hier auch nochmal die Erscheinung zwischen Führung und Führungskraft und Empowerment im Sinne von, ich versorge dich, sondern ich sorge für Rahmen und für Strukturen, die Empowerment wirksam werden oder sich entfalten lässt, so rum muss man es vielleicht
formulieren. Genau, und im Pott würde mir jetzt sagen, und dann werfe ich mir im Arsch nicht um, was ich vorne rum aufgebaut habe.
So, danke. Liebe Vera, also drei hätten wir noch, die heben wir uns mal auf. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, die dürfen ja auch noch ein bisschen was lesen. Die sollen unbedingt vor allen Dingen mal euer schönes Buch kaufen. Mich beeindruckt, das mag ich wirklich an der Stelle nochmal sagen, das ist wirklich Evidenz, auf evidente Füße gestellt habt, eure Überlegung. Also nicht nur aus der hohlen Hand gesprochen, das ist sicherlich ein qualitativer Sprung. Und vor allen Dingen auch lösungsorientiert seid. Und ich glaube, so zwischen den Zeilen hat man auch schon mal ein bisschen gesehen, wo wir zwei auch kritisch durchaus auf das Thema New Work gucken. Und zum Ende, du weißt es, frage ich ja immer gern nach neu und nach gut. Was ist das Gute daran, wenn wir so eine resiliente Organisation aufbauen? Was ist das wirklich Gute auf den Punkt gebracht daran?
Ja, die resiliente Organisation ist ja kompetent im Umgang mit Umwuchten und Krisen. Das heißt, wir verkleinern die Amplituden deutlich. Es wirft uns nicht mehr so hin und her. Und das heißt, wenn das System resilienter ist, dann ist es auch den Menschen möglich resilienter im System zu agieren. Das heißt, sowas wie Selbstsorge wird zur Selbstverständlichkeit, zur professionellen Arbeitnehmerschaft würde es dann perspektivisch dazu gehören, gut für sich zu sorgen, weil man einfach leistungsfähiger ist. Und Leistungsfähigkeit ist ein Merkmal einer resilienten Organisation. So hängen die Dinge zusammen, würde ich sagen.
Und was ist das Neue daran?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwie stehen wir auf den Schultern von Riesen. Ich würde sagen, es ist ein Konglomerat aus vielem, was schon geforscht und gedacht ist. Und wir haben es so zusammengesetzt, wie wir glauben, wie es im aktuellen Kontext passend wäre. Und ich glaube, die Zusammensetzung ist das, was neu ist. Weil Lernende
Compilation.
Das ist direkt ein Hit.
Der DJ.
Also zum Beispiel Lernende Organisation ist auch alt, ne? Peter Senge. Wie kann ich das in diese Logik reinflechten? Und wie kann ich es mit Empowerment verbinden? Also ich glaube, diese Zusammensetzung und die Verbindung der Elemente, die in sich schon bekannt sind, ist, würde ich sagen, das Neue.
Mhm. Und dadurch entsteht übersummativ was Neues. Ja, okay. Liebe Vera, wir sind einmal fertig, Schluss mit lustig. Ein bisschen lustig war's. Wir haben wieder gelacht, zum Glück. Und immer wenn jemand lacht, dann lernt er oder sie. Mindestens über sich selbst.
Ja, auch das bitte. Ja, unbedingt.
Und wir machen uns einen großen Knoten ins Taschentuch fürs nächste Mal und reden über das Thema Schluss mit lustig vielleicht ein bisschen und ganz sicherlich über ein neues Buch von dir, liebe Vera. Es war wie immer ein großes Vergnügen und ich hoffe, du hast die gute Stunde hier auch genossen bei Good Work.
Ja, sehr, sehr. Und wie immer gehe ich schlauer raus, als ich reingegangen bin. Danke dafür. Empowered.
Empowered. Schlauer. Hör mal. Ja. Du, hör mal. Sowas. Also.
Auf den letzten Metern hier.
Auf den letzten Metern. Ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Vera.
Ich danke dir recht herzlich, liebe Jule.
So, da bin ich noch ganz begeistert von dem, was die gute Vera hier mit uns geteilt hat. Und das ist immer ein Riesensack voll an Erkenntnissen. Wie gesagt, empirisch abgestützt. Und ich glaube, da ist sie auch wirklich unique oder zumindest mal einen deutlichen Mehrwert. Und sie bleibt aber nicht bei ihren Ergebnissen, Erkenntnissen stehen, sondern verknüpft sie mit dem, was an Modellen, Methoden schon da ist. Und daraus entsteht dann was Neues. Ja, für mich genau wunderbares Beispiel für Good Work. Und vor dem Hintergrund bin ich mir ganz sicher, werden wir Vera hier noch häufiger hören. Für heute soll es an der Stelle genug zum Inhaltlichen sein. Jetzt kommt mein kleiner Abbinder, Good Work. Bitte hinterlasst gerne ein paar Sternchen. Ihr wisst schon, auf den Podcast-Plattformen, vor allen Dingen bei Apple, könnt ihr auch eine Rezension schreiben. Ich betone es hier nochmal. Es ist wirklich der Lohn der Podcaster und das hilft dem Algorithmus auch, dass noch mehr Menschen die Folgen finden. Und davon profitieren wir am Ende alle. Und apropos profitieren, wenn ihr profitieren wollt von der Reichweite, von den Themen, von der Qualität auch, die wir hier bei Good Work anbieten möchten, als Unternehmen, dann dürft ihr euch gerne an info@goodwork-salon wenden und gucken, ob nicht vielleicht etwas in Sachen Social Podcast Partnership, also sprich eine Werbepartnerschaft für euch und Good Work eine spannende Kombi wäre. Wir haben da ganz tolle Angebote für euch im Paket. Also bitte einfach melden unter der E-Mail. Ich pack's auch nochmal in die Shownotes. Ansonsten jetzt erstmal habt einen guten Tag und ich sag bis nächste Woche Donnerstag.